Ich wünsche euch einen guten Morgen, auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Wir machen ja für... Wir machen ja in der Gemeinde verschiedene Bücher durch, gehen durch das Buch Markus durch, gehen durch Maleachi, Jona hat der Philipp durchgemacht. Und wenn ihr mich hier vorne seht, dann wisst ihr, das Buch Samuel ist heute dran. Und ich möchte, bevor auch ihr das Buch Samuel aufschlägt, eine kleine Wiederholung geben, aber in der Wiederholung auch neue Verse mit reinbringen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel in der Teenie oder sowas sage, was haben wir denn letzte Stunde gemacht und ich wiederhole es, dann wird grundsätzlich abgeschalten, weil das ist ja die Wiederholung. Das hatten wir ja schon mal. Also das brauchen wir ja nicht mehr zuhören. Jonathan, außer du natürlich. und deswegen versuche ich in der Wiederholung neue Verse reinzubringen, dass man wiederholend Neues lernt. Das ist so mein Ziel mit der Wiederholung. Wir haben uns angeschaut ausgehend von dem letzten Vers im Richterbuch, also buchstäblich das Ende vom Buch Richter, haben wir uns angeschaut, dass das Volk Gottes eine Sehnsucht hat nach einem König. Dort steht drin, dass das Volk das getan hat, wo sie gerade Lust hatten. Also jeder tat, was ihnen gerade gefallen hat. Und es steht in Kapitel 21, Vers 25, steht, dass es keinen König in Israel gab. Das ist die Situation, aus der wir herauskommen. Und in der Situation wir uns jetzt befinden mit dem Buch Samuel. Es ist also eine Suche nach einem König. Und damit verbunden, nicht auf der Suche nach Saul, nicht auf der Suche nach David, sondern wenn es heißt, dass das Volk sich gesehnt hat nach einem König, dann haben sie sich gesehnt nach einer gerechten Herrschaft in Israel. Das war die Sehnsucht, die Israel hatte. Nicht, dass jeder das getan hat, worauf sie Lust hatten, sondern sie hatten die Sehnsucht, unser Volk, wir brauchen eine gerechte Herrschaft. Und dazu braucht es eben einen gerechten König. Und genau so hat unser Buch Samuel angefangen, dass eine Frau aus dem Volk Israel diese Herrschaft persönlich in ihrem Leben erfahren hat. Diese gerechte Herrschaft Gottes hat sie persönlich erfahren und hat es auch für ihr Volk gewünscht. Und deswegen hat sie einen Psalm aufgeschrieben oder das Buch Samuel hat uns diesen Psalm hinterlassen und ich liebe diesen Psalm und deswegen würde ich ihn gerne vorlesen. Ich finde ihn wunderschön. Meine Frau hat ihn mir auch ausgedruckt. Der ist an meinem Schreibtisch. Lass ihn uns bitte lesen, damit wir mitkriegen, was es bedeutet, wirklich unter der gerechten Herrschaft Gottes zu stehen. Und zwar ist hier die Rede von Hanna. Wir hatten uns das Leben von Hanna genau angeschaut, dass sie zuerst keine Kinder kriegen konnte, dass sie von ihrer Mitfrau, ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, musste sich ja ihren Mann teilen mit Penina, die Kinder kriegen konnte und sie wurde verfolgt unter diesem Druck und Gott hat ihr gezeigt, kein Kind kann dir diese Freude schenken, die ich dir schenken kann. Also selbst wenn du 10 Söhne kriegen könntest, Hanna, ich bin deine Freunde, ich bin deine Freude. Und das hat Hanna erlebt und hat danach Samuel gekriegt, hat aber hier geschrieben, in Kapitel 2, 1. Samuel Kapitel 2, hat sie nicht geschrieben, mein Herz jauchzt in Samuel, sondern sie hat geschrieben, mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn, oder man kann auch sagen, meine Kraft ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Rettung. Keiner ist so heilig wie der Herr. Denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Er ist also ein gerechter Richter. Und jetzt der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Und hier wird uns immer von zwei Personengruppen erzählt. Auf der einen Seite diese starken Menschen, dieser Bogen der Helden und auf der anderen Seite die Stürzenden. Und hier wird erzählt, dass die Bogen der Helden zerbrochen wurde, aber die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Und dann geht es weiter mit diesen zwei Personengruppen. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Und hier merkt man schon etwas von der gerechten Herrschaft Gottes, dass diejenigen, die stolz und aus eigener Kraft groß sind in dieser Welt, die werden gedemütigt in dem Reich Gottes. Das sind die Niedrigsten, sage ich mal, im Reich Gottes. Aber diejenigen, die schwach sind, das sind die Großen. Ich selber war diese Woche super arg müde. Ich weiß nicht warum, ich war innerlich ganz arg müde, auch heute Morgen. Keine Kraft irgendwie. Klar, ich bin aufgestanden und so weiter, aber obwohl ich vor Predigten wirklich sehr schlecht schlafe und unruhigen Schlaf habe, ich bin heute nicht aus dem Bett gekommen. Ich weiß nicht warum. Und Andrea hat mich daran erinnert, jetzt leb doch mal das, was du predigst. Du darfst schwach sein. Und ich dachte mir heute Morgen, das stimmt, ich bin müde und ich habe es Gott gesagt, Gott, ich bin müde. Ich hab keine Kraft in mir, hier nach vorne zu gehen und zu predigen und so. Aber ich weiß, dass es richtig ist. Und es ist die Wahrheit. Und geh mit mir, ich brauche dich. Und das ist das, was Hannah hier besingt. Es geht weiter. Der Herr tötet und der Herr macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Es drückt die Schöpferkraft Gottes aus. Weil Gott der Schöpfer dieser Welt ist, ist er auch der König. Ihm gehören die Säulen der Erde. Er bestimmt die Regeln in dieser Welt. Die Füße seiner Getreuen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Und jetzt, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Wer sind die Gottlosen? Es sind nicht die Atheisten. Es sind nicht diejenigen, die nicht an Gott glauben. Sondern die Gottlosen sind diejenigen, die auch an Gott glauben können, aber die seine Kraft verleugnen. Die sagen, es gibt einen Gott, aber die sagen, ich muss trotzdem aus eigener Kraft leben. Und wer sind seine Getreuen? Diejenigen, die eben aus seiner Kraft leben. Es sind diejenigen, die Hunger litten und es nicht mehr müssen. Die Stürzenden, die sich mit Kraft umgürtet haben, die Unfruchtbaren, die 7 geboren haben. Das sind seine Getreuen, die auf den Herrn vertrauen und aus seiner Kraft leben. Und am Schluss singt sie, die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Also diejenigen, die noch mit dem Herrn irgendwie verhandeln wollen, die noch sagen wollen, so schlecht bin ich doch gar nicht, so kraftlos bin ich doch gar nicht, ich kann doch etwas vorweisen, sagt er, die werden letztendlich niedergeschlagen werden. Und der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn oder die Kraft seines Gesalbten, die Kraft seines Messias. Das ist die Hoffnung, die Hannah hatte. Er wird erhöhen die Kraft seines Christus, seines Retters. Das ist die Übersetzung hier von Gesalbten. Ist im Griechischen eben Christus und im Hebräischen heißt es eben Messias, im Deutschen eben Gesalbter. Und diese Hoffnung hatte Hannah. Sie hatte diese Hoffnung nach einer gerechten Herrschaft. Wir haben uns aber auch noch Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 24 angeschaut. Es ist ausgehend von Apostelgeschichte 3, Vers 24, es ist ein wichtiger Vers für das Buch Samuel, was uns eine gute Ausrichtung gibt, wie wir das Buch verstehen sollen. Apostelgeschichte 3, Vers 24, da versucht Petrus gerade in seiner zweiten Predigt nach dem Pfingstereignis den Juden oder die Juden zu überzeugen, dass Jesus dieser Messias ist, von dem Hanna gesprochen hat, von dem das ganze Alte Testament gesprochen hat. Versucht gerade Petrus, sie davon zu überzeugen und zitiert Mose, wie er davon gesprochen hat, es wird ein neuer Prophet nach mir kommen. Und dann sagt er in Vers 24, aber auch alle Propheten, und jetzt heißt es explizit, von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Also hier sagt Petrus ganz eindeutig, Samuel hat von diesem kommenden Messias geredet, von diesem König, der kommen sollte. Und nicht nur von diesem König, der kommen sollte, sondern eben auch von dieser gerechten Herrschaft. Und diesen Ausdruck kennen wir vom Neuen Testament. Jesus hat so gepredigt. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt nichts anderes, Leute, der König ist gekommen. Und das bedeutet, er bringt sein Reich mit. Er bringt das Gerechte, die gerechte Herrschaft mit. Und deshalb haben wir das Buch Samuel unter die Überschrift gesetzt, Gottes himmlische Herrschaft auf Erden durch Gottes ewigen König. Gottes himmlische Herrschaft auf Erden durch Gottes ewigen König. Das ist so, was uns das Buch Samuel mitteilen möchte. Und Philippus zum Beispiel, ihr seid in der Apostelgeschichte noch, in Philippus zum Beispiel hat genau das verkündigt. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Nur um mal ein Beispiel zu haben, dass es eigentlich die Botschaft ist in der ganzen Bibel, das Evangelium des Reiches Gottes und seines kommenden Messias. Das ist die Botschaft der ganzen Schrift. Und hier haben wir Philippus, wie er das verkündigt. In Kapitel 8, Vers 12, da ist er gerade in Samaria und verkündet dort, missioniert dort, und da heißt es, als die Bewohner von Samarien, als sie aber den Philippus glaubten, und jetzt, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also hier heißt es, dass Philippus, was hat er verkündigt? Er hat die gute Nachricht vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, diese gute Nachricht von der gerechten Herrschaft Gottes hat er verkündigt und den Namen Jesu Christi. Und das, was Philippus verkündigt hat, verkündigt auch das Buch Samuel. Das ist so die Wiederholung oder die Einführung in das Buch Samuel. Bevor wir jetzt zu dem Kapitel 3 kommen, in 1. Buch Samuel. Und ich möchte gerne das Kapitel nochmal lesen, damit wir wieder reinkommen. Kapitel 3, das 1. Samuel, Kapitel 3. Ich würde gerne das ganze Kapitel lesen. Wir hatten uns zuvor schon mit den ersten 9 Versen beschäftigt, 9 bis 10, und jetzt möchte ich gerne den Rest noch heute mit euch anschauen. Also 1. Samuel Kapitel 3. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel, und er antwortete: Hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal: Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Und er antwortete: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal: Samuel. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel: Geh hin, leg dich schlafen, und so soll es sein. Wenn er dich ruft, antworte: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel: Siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen: Wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen. Dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli die Erscheinung mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn. Er antwortete: Hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts, und so tue dir Gott. Und so füge er hinzu: Wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte: Er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm, und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Ich würde noch gerne beten, bevor wir uns mit dem Text beschäftigen. Vater, ich möchte dir danken, dass du dich offenbart hast und dass du durch dein Wort gesprochen hast und dass wir dein Wort hier in den Händen halten dürfen. Wir dürfen es lesen. Und ich will dich auch bitten, dass du uns wirklich Augen gibst, um zu sehen, Ohren gibst, die wirklich hören können, damit wir sehen können die Wunder deines Gesetzes, die Wunder deines Wortes, ohne dass du uns die Augen öffnest und die Ohren öffnest, können wir dein Wort nicht verstehen. Und deshalb möchte ich dich bitten, offenbare du uns dein Wesen, deine Herrlichkeit, so wie du uns dich gezeigt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Zeig du uns dich bitte durch dein Wort. Amen. Wir haben in diesem Kapitel hoffentlich gute Entdeckungen gemacht, das letzte Mal. Wir haben unter anderem entdeckt, dass weder Samuel noch Eli hier in diesem Kapitel im Mittelpunkt stehen, sondern was hier im Mittelpunkt steht in diesem Kapitel, ist das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn durchzieht sich durch das ganze Kapitel 3.
sieht man auch daran, dass es eine Klammer bildet vom Wort Gottes. Am Anfang haben wir in dem ersten Vers von Kapitel 3: Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Am Ende von diesem Kapitel heißt es jedoch: Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Also hier haben wir eine Veränderung vom Anfang, dass das Wort des Herrn selten war, bis hin, dass das Wort des Herrn, was jetzt das Wort Samuels ist, weil er ein Prophet war, jetzt wieder in ganz Israel gepredigt wird. Also wir können eigentlich sagen, es ist von einer dunklen Zeit in Israel, wo es nur wenig Hoffnung gab, gibt es jetzt eine Veränderung hin, wo das Licht in Israel wieder hell scheint. Und innerhalb dieses Kapitels wird uns gezeigt, was diese Veränderung hervorruft. Wir haben gesehen, dass der Schreiber des Samuel-Buches eindeutig klar machen möchte, dass Samuel ein Sohn Gottes ist, dass er ein Bild auf den wahren Sohn Gottes ist. Wir haben das bereits in Kapitel 2, Vers 21 gesehen. Da heißt es in dem letzten Satz von Samuel: Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Ja, Samuel war ja ein Kind Elkanas, ein Kind von Hanna und Elkana. Die haben ihn, als er klein war, wahrscheinlich bei 3 Jahren, hat Hanna und Elkana diesen Samuel zu Eli gebracht. Also war Eli sein Adoptivvater. Aber weder Elkana, sein leiblicher Vater, weder bei ihm wuchs er auf, noch bei Eli wuchs er auf, seinem Adoptivvater, sondern es ist eindeutig, dass der Schreiber sagen will, er wuchs auf beim Herrn. Der eigentliche Vater von Samuel ist Gott selbst, der Herr selbst. Und in Kapitel 3 hatten wir eben diese Umschreibung, wo Samuel lag. Er lag nämlich bei der Bundeslade, in der Gegenwart Gottes. Das heißt, da, wo er Ruhe gefunden hat, wo Samuel zur Ruhe gekommen ist, wo sein Zuhause war, das war das Zuhause seines Vaters. Es war der Tempel selbst. Wir haben uns dann die Verse 1 bis 10 angeschaut. Und wir haben uns angeschaut, was denn dieses Katz-und-Maus-Spiel soll. Muss man ja ganz ehrlich sein. Also Gott ruft 3-mal. Und Samuel versteht 3-mal nicht, bis Eli dann endlich sagt, es könnte doch eigentlich der Herr sein. Wie wär's denn mal, geh doch, leg dich wieder schlafen und sag, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und wir haben uns angeschaut und ich glaube, ihr seid da wirklich mit mir, Gott ist doch allmächtig. Wenn er spricht, liebe Gemeinde, ich glaube, wenn Gott will, dass wir ihn hören, dann hören wir ihn, oder? Also wenn er ruft, Samuel, dann liegt es nicht daran, dass Samuel nicht hört und er schnell wegrennt und Gott noch hinterher ruft, nein, ich war es doch nicht, Eli. Sondern Gott wollte nicht, dass er die ersten 3 Male hört. Weil Samuel hat ja beim ersten Mal gesagt, hier bin ich. Und als Gott sich Zeit gelassen hat mit der Antwort, er hat dann nicht mehr geantwortet, als er sich Zeit gelassen hat mit der Antwort, ist er dann zu Eli erst gegangen. Und er hat gesagt, ja gut, wer kann mich denn anders rufen außer Eli? Ist ja nur der da. Und dann hat er gesagt, Eli, du hast mich gerufen. Also Gott hat sich Zeit gelassen, um Eli eine Gegenstandslektion zu geben. Deswegen habe ich die ersten 9 Verse unter der Überschrift genommen oder gebracht, das Wort des Herrn an Eli. Nicht das Wort des Herrn an Samuel, sondern das Wort des Herrn an Eli. Es war eine Gegenstandslektion für den Hohepriester. Und Eli sollte merken, und das lesen wir in Vers 8, in dem letzten Satz, da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sollte merken, Gott ruft nicht mehr mich, den Hohepriester, derjenige, der eigentlich dafür sorgen sollte, zu vermitteln zwischen dem Volk und Gott. Der Herr ruft nicht mehr mich, sondern der Herr ruft den Jungen. Das sollte Eli merken, dass seine Zeit als Hohepriester vorbei ist. Und deswegen das Wort des Herrn an Eli. Die Verse 10 bis 14 ist dann das Wort des Herrn an Samuel. Hier haben wir das Wort des Herrn an Samuel. Dann die Verse 15 bis 18 haben wir dann das Wort des Herrn durch Samuel an Eli. Hier merkt man schon diesen Prophetenamt, der das Samuel ausübt, dass er das Gericht an Eli weitergibt. Und der letzte Abschnitt ist dann von Vers 19 bis Kapitel 4, Vers 1. Dort hört dann der Abschnitt auf. Vers 19 bis Kapitel 4, Vers 1 ist es dann das Wort des Herrn durch Samuel an Israel. Also Vers 1 bis 9, das Wort des Herrn an Eli. Vers 10 bis 14, das Wort des Herrn an Samuel. Vers 15 bis 18, das Wort des Herrn durch Samuel an Eli. Und Vers 19 bis 4, 1, das Wort des Herrn durch Samuel an ganz Israel. Und in dem ersten Abschnitt, in den Versen 10 bis 14, haben wir dann eigentlich nochmal diese Gerichtsankündigung an Eli. Das Bemerkenswerte ist allerdings, dass Eli genau dieselben Worte schon mal gehört hat, im Kapitel zuvor. Und das haben wir uns auch eigentlich intensiv angeschaut, in Kapitel 2, Vers 27 bis 36. Dort kommt ein Mann Gottes und verkündigt das Gericht an Eli. Also eigentlich wusste bereits Eli, dass das Gericht an Eli ergehen sollte. Aber hier haben wir eben nochmal diese Wiederholung, nochmal das Gericht an Eli. Und ich will euch die Unterschiede betrachten, warum hier nochmal das Gericht an Eli ergeht und warum sich Gott wiederholt. Der erste Unterschied ist, dass es diesmal nicht ein namenloser Mann Gottes macht. In Kapitel 2, Vers 27 steht es wie folgt: Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und spricht. In unserem Kapitel haben wir allerdings, dass es nicht mehr dieser namenlose Mann Gottes ist, von dem wir nicht wissen, wer das war. Jetzt haben wir die Situation, dass der Sohn Gottes das Gericht an Eli übergibt. Wir haben ja herausgefunden, dass Samuel als der Sohn Gottes betrachtet wird. Und hier haben wir eben, dass der Vater dem Sohn das Gericht übergibt. Und jetzt die Aufgabe hat, der Sohn hat die Aufgabe, das Gericht weiterzugeben an Eli und sein Haus. Wir werden nachher nochmal darauf eingehen. Aber das ist der erste Unterschied. Der Vater übergibt dem Sohn das Gericht, damit der Sohn das Gericht an Eli weitergibt. Der zweite Unterschied ist aber auch die geistliche Dimension, die dahinter steckt. Diese Ausbreitung, dass es nicht nur ein Gericht an Eli und sein Haus ist, sondern dass es etwas mit uns heute zu tun hat. Dass es nicht an die fleischliche oder nur an die fleischliche Nachkommenschaft Elis geht, sondern an jedem, der ein geistlicher Nachkomme Elis ist. In Vers 11 heißt es zum Beispiel, also in Kapitel 3, Vers 11 in unserem Text heißt es: Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, und damit meint er eben das Gericht an Eli, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Das ist, also für mich war es ein komisches Wort, beide Ohren gellen sollen. Also dass es die Ohren erschüttern sollen, dass es nachhallen soll, dass es die Ohren, jeder, der dieses Gericht hört, dass es ihre Ohren durchdringen sollen, dass sie sich erschrecken sollen. Also es ist, also dieses Gericht an Eli und sein Haus ist eine Warnung an das Volk. Eine Warnung an uns alle eigentlich, an Israel oder sowohl an Israel als auch an uns heute. Es ist eine Warnung an das Volk, weil wenn es nur an Eli und seine fleischliche Nachkommenschaft gerichtet wäre, ja, was interessiert es das Volk? Warum sollte es eine Warnung an das Volk sein? Aber hier sehen wir schon, dass es eine geistliche Dimension hat. Aber auch in Vers 12. An jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Und jetzt, ich will es anfangen und vollenden. Also ich will es anfangen und ich will es vollenden. Also es wird einen Anfang haben, aber es wird sich durchziehen, durch alle Zeiten hindurch. Wenn wir weiterlesen, denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus auf ewig richten will. Auf ewig richten will. Und wer bitteschön ist heute noch von dem Haus Eli da? Wer ist noch ein fleischlicher Nachkomme Elis? Also jetzt wäre die Zeit zu strecken. Also niemand ist da. Also seht ihr, es gibt es heute nicht. Aber wir glauben doch, dass das Wort Gottes zu uns heute spricht. Dass das Wort nicht tot ist und dass es nicht irgendetwas mit dieser Zeit damals zu tun hat, sondern dass es nicht darauf ankommt, und das will uns diese Geschichte sagen, dass es nicht darauf ankommt, dass du ein fleischlicher Nachkomme Elis bist, sondern das Gericht gilt dir und gilt mir, wenn wir ein geistlicher Nachkomme Elis sind, wenn wir so handeln wie Eli und sein Haus. Das ist eigentlich die Gerichtsbotschaft oder der Grund, warum dieses Gericht hier nochmal wiederholt wird, weil es dich und mich 2019, ich glaube 3000 Jahre später, nachdem das gesagt wurde, immer noch Bedeutung hat. Deswegen wird dieses Gericht nochmal wiederholt. Aber die wichtige Frage ist jetzt, ja, was haben die denn getan? Wer ist denn jetzt eigentlich ein Nachkomme Elis? Wem gilt dieses Gericht? Und wir hatten uns das bereits angeschaut und ich möchte das einfach, weil die Predigten lange zurückliegen und auch manche diese Predigten gar nicht gehört haben, nochmal in Kapitel 2, Vers 12 gehen. Kapitel 2, Vers 12, dort wird uns berichtet, wer denn die Söhne Elis waren und traurigerweise, wer auch Eli selbst war. In Kapitel 2, Vers 12, da wird uns berichtet, und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Und man kann auch hier anders übersetzen, die Söhne Elis waren Söhne der Bosheit. Und wenn man ganz genau übersetzen möchte, dann heißt es, die Söhne Elis waren Söhne Belials. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen klingelt, wir hatten uns das letztes Mal angeschaut in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 15. Ich möchte es jetzt nicht aufschlagen, dass wir nicht zu schnell oder zu viel hin und her springen. In 2. Korinther 6, 15 wird uns das Wort Belial beschrieben. Da heißt es nämlich, da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief an die Korinther und warnt sie, dass die Gemeinde nicht unter fremdartiges Joch gehen soll. Das bedeutet, dass sie nicht Gemeinschaft mit Ungläubigen, also mit den Götzendienern haben sollen, dass sie nicht in den Götzentempel gehen soll und gleichzeitig aber auch Jesus anbeten sollen, dass sie keine Gemeinschaft damit haben sollen. Und dann sagt er dort, denn was hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit zu tun? Und sagt er, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Und dann sagt Paulus, was hat Christus mit Belial zu tun? Und hier wird der Kontrast geschaffen, in 2. Korinther 6, 15, wird der Kontrast geschaffen zwischen Christus und dem Teufel. Belial ist ein Ausdruck des Teufels, der personifizierte Böse. Also wenn es hier heißt, die Söhne Elis waren Söhne Belials, waren Söhne der Bosheit, dann heißt es eigentlich, dass sie Kinder des Teufels waren, so hart es auch klingt. Was noch viel erschreckender war oder ist, Eli, der hohe Priester, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Volk Gott anbeten sollte. Das war seine Aufgabe, dass er in der Gegenwart Gottes steht und sozusagen Fürbitte für das Volk leisten sollte, wird hier mit dem Teufel verglichen. Und das ist schon eine harte Nuss, oder? Also die Söhne Elis sind nicht mehr Söhne Elis, sondern sie werden als die Söhne Belials beschrieben. Und letztendlich heißt dieser Ausdruck, Kinder des Teufels oder Söhne Belials zu sein, heißt nichts anderes als die Sünde zu tun und sie auch zu lieben. Das erste Johannesbrief wird uns davon berichtet. Ich habe mir jetzt die Stelle nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich die euch jetzt nicht aus dem Kopf heraus sagen. Aber im ersten Johannesbrief steht es. Könnt ihr nachlesen. Uns wird aber auch in Kapitel 2, Vers 12, also 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12, wo ihr hoffentlich noch seid, wird uns eben beschrieben, was genau es bedeutet, Söhne der Bosheit, Söhne Belials zu sein und damit auch Söhne Elis zu sein, die Nachkommenschaft Elis zu sein. Das heißt weiter, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das sind Priester des Herrn, das sind Nachkommen Aarons, diejenigen, die bestimmt worden sind, im Tempel zu arbeiten und zu dienen. Jetzt können wir uns vorstellen, oder jetzt fragen wir uns, was bedeutet das, dass sie den Herrn nicht kannten? Natürlich wussten sie viel über den Herrn. Sie waren ja diese Priester. Sie hatten die Kleidung an. Sie kannten die Schrift, zumindest die ersten 5 Bücher Mose und vielleicht auch Josua-Buch. Das hatten sie bereits da. Sie kannten die Bundeslade, die 10 Gebote, die da drin waren. Sie wussten viel über Gott. Und trotzdem, erschreckenderweise heißt es, sie kannten den Herrn nicht. Und nur kurz als kurz zusammengefasst, sie hatten keine Beziehung zu ihm. Sie haben ihn nicht geliebt. Es ist genauso wie heute, wie wir heute viel über Personen wissen können, die im Fernsehen sind. Ich hatte damals das Beispiel von Angela Merkel gemacht. Ich kann viel über sie wissen, über unsere Bundeskanzlerin. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich sie kenne. Ich habe sie nie kennengelernt. Und genau das ist der Unterschied. Sie hatten den Herrn nicht gekannt. Sie hatten keine Beziehung zu ihm. Sie haben ihn nicht geliebt. Und zusammengefasst, was es bedeutet, ein Nachkomme Elis zu sein. Zusammengefasst können wir das lesen in Vers 30, in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30. Da heißt es, und da ist dieses Gericht an Eli nochmal ausgesprochen, und da fest selber, der Herr selber fest da zusammen, was es bedeutet, ein Nachkomme Elis zu sein. In dem letzten Satz, da heißt es, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Die Menschen, die mich ehren, die werde auch ich ehren. Aber die mich verachten, die selbst nach eigener Ehre suchen in ihrem Leben, die werde ich verachten. Das ist genau das, was wir in Hannas Psalm gelesen haben. Die aus eigener Kraft leben, die selbstgerecht leben, die aus also einfach selbstehrende Menschen, das sind die Nachkommen Elis. Das sind die Söhne Elis, die Söhne Belials. Es ist genauso, wie wenn ihr jemanden einen Auftrag gibt, einen Garten zu mähen. Und ihr gebt ihm diesen Auftrag und sagt, schau bitte danach, dass der Rasen perfekt aussieht, so ein richtig guter englischer Garten. Und ihr wollt ihm gerade den Rasenmäher geben und er sagt, nein, nein, ich mache das nicht mit dem Rasenmäher, ich mache das mit meiner Bastelschere. Und er geht mit seiner Bastelschere und versucht diesen Rasen zu schneiden, zu mähen und versucht diesen Rasen zu schneiden und er braucht ewig dafür. Und während er noch bei der Hälfte ist, schaut er zurück und sieht schon wieder das Unkraut wachsen. Und er schneidet weiter und ist am Ende und der ganze Rasen ist wieder versaut, weil er viel zu lange braucht, weil er den Rasenmäher verachtet hat, den er eigentlich angeboten bekommen hat. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir sind in dem Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, über diese Erde zu herrschen. Er hat gesagt, lebt gerecht. Ihr sollt meine Herrschaft, so wie ich herrsche, ich als Gott, ihr sollt meine Herrschaft auf dieser Erde vollbringen. Ihr sollt eine gerechte Herrschaft vollführen. Das bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein. Und er hat gesagt, ihr könnt es mit mir tun, aber leider könnt ihr es auch ohne mich tun. Wir können es aus der Kraft Gottes tun, aber wir können es auch aus eigener Kraft tun. Und dann wird es so wie mit dem Rasen, wird krumm und schief. Er hat gesagt, ihr könnt es unter mir tun, ihr könnt es in einer Gottesfurcht tun, weil ich eben Gott bin, weil ich der Schöpfer bin und ihr die Geschöpfe seid. Ihr könnt es auch mit mir tun, in einer Beziehung, weil ihr wissen könnt, ich liebe euch. Ich liebe euch, ihr seid geliebt und in dieser Liebe könnt ihr herrschen über diese Welt. Und ihr könnt es auch durch mich tun. Ich gebe euch meinen Geist. Ich gebe euch meinen Sohn, der in euren Herzen hineinkommt, der Gestalt in euch gewinnt. So könnt ihr herrschen, unter Gott, mit Gott und durch Gott. Aber leider können wir auch ohne Gott über diese Erde herrschen. Und damit erweisen wir uns als Nachkommenschaft Elis, als Menschen, die nach eigener Ehre trachten, die aus eigener Kraft leben. Und die Konsequenz, die ist in Vers 14. Also in Kapitel 3, Vers 14. Und darum, und wir können jetzt sagen, darum, weil ihr so lebt und nach eigener Ehre trachtet, aus eigener Kraft lebt, ohne mich über diese Erde herrschen wollt. Wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewig. Es ist ein Schwur, wo, also wer eine Elberfelder hat, der kann ganz einfach in der Fußnote nachlesen, da wird die zweite Hälfte vom Schwur nicht ausgesprochen. Es bedeutet einfach, niemals wird die Sünde, diejenigen, die so leben, niemals wird euch Vergebung widerfahren. Ihr wollt aus eigener Kraft leben? Dann müsst ihr auch eure Schuld selber tragen. Für euch gibt es keine Sühnung, kein Schlachtopfer, kein Sündopfer. Das bedeutet es, ein Nachkomme Elis zu sein. Und dasselbe bezeugt uns auch das Neue Testament. Ich möchte uns jetzt zwei Stellen vorlesen, die das bezeugen. Auf der einen Seite Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 36. Ab Vers 35, ja. In Johannesevangelium, Kapitel 3, ab Vers 35, da spricht Jesus, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Und ganz kurz in einer anderen Stelle, in Kapitel 5, glaube ich, heißt es, der Vater hat dem Sohn das Gericht übergegeben. Der Vater richtet niemand, denn das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Genau die Stelle, die wir in Samuel gesehen haben. So wie Samuel das Gericht übergeben bekommen hat, um das Haus Eli zu richten, so hat der Sohn das Gericht übergeben bekommen, die ganze Menschheit zu richten, alle diejenigen, die Nachkommen Elis sind. Und jetzt in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Glaubt an den Sohn, glaubt an Jesus Christus und du wirst ewiges Leben haben. Du wirst über diese Welt herrschen können, so wie Gott es sich gedacht hat, als Ebenbild Gottes, weil Christus das wahre Ebenbild ist und er in dir Gestalt annimmt. Glaubt an mich und ihr werdet ewiges Leben haben. Und dann heißt es, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das ist genau das, was wir bei Eli vorgefunden haben. Es gibt kein Sühnopfer, kein Schlachtopfer. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt keine Sühnung für das Haus Elis. Noch deutlicher macht es Paulus in Galater. In Galater Kapitel 2, ab Vers 19. In In Galater Kapitel 2, Vers 19. Ups, okay. Da heißt es, da heißt es ab Vers 19, ich lese ab dem letzten Vers, ab dem letzten Satz, ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das sagt, er sagt eigentlich, ich bin gestorben, obwohl ich noch lebe. Er sagt, mein alter Mensch, ich, Paulus, bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch, der hängt am Kreuz. Meine Schuld ist vergeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Und jetzt lebt nicht mehr Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt sagt er, damit die Leute nicht ganz denken, dass er verrückt ist, was ich aber jetzt lebe im Fleisch, ja, der Paulus lebt ja noch im Fleisch, er lebt ja noch in dieser Welt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die Art und Weise, wie Paulus lebt. Ja, ich lebe, aber eigentlich lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich muss nicht aus eigener Kraft stark sein, sondern Christus ist der Starke in mir. Und ich hoffe, ich benutze dieselben Worte wie bei Hannah. Es ist dasselbe, was Hannah gesagt hat, oder? Das ist die gute Nachricht von dem Reich Gottes, die gute Nachricht von der himmlischen Herrschaft Gottes, die auf dieser Welt aufgerichtet werden soll. Durch seine Gemeinde, durch Menschen, die an ihn glauben und die Christus als den größten Schatz in ihrem Leben festhalten, die den Heiligen Geist bekommen haben und wissen, ich bin von Gott geliebt. Und ich muss nicht mehr um Liebe kämpfen, ich muss nicht mehr um Anerkennung kämpfen, sondern ich bin geliebt. Ich bin von dem Schöpfer dieser Welt geliebt. Und so darf ich jetzt leben. Das ist die Art und Weise, wie die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird. Wie es jetzt schon anfängt, aber noch nicht vollkommen da ist. Und dann in Vers 21 heißt es, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Er sagt, wenn Gerechtigkeit aus eigenen Werken kommen würde, dann wäre Christus umsonst gestorben. Und es ist das, was Samuel an Eli sagen sollte, für dich gibt es kein Sühnopfer mehr, für dich gibt es keine Vergebung. Warum? Weil du sie nicht willst. Weil du es aus eigener Kraft versuchst. Und deswegen, diejenigen, die so leben, Christus ist umsonst gestorben. Wenn du aus eigener Kraft lebst, ist Jesus nicht für dich gestorben. Das ist das, was Paulus sagt, was uns Samuel bereits gesagt hat. Ja, wir kommen wieder nicht durch, aber ich hoffe trotzdem und ich denke, es waren einige Dinge dabei, die uns zur Anbetung Gottes treiben sollten, oder? Die uns ein freudiges Herz über das Erlösungswerk Jesu geben sollte. Aber ich hoffe auch gleichzeitig, dass es uns auch in die Gottesfurcht treibt. Dass es uns sagt, wenn Jesus mein Hohepriester ist und nicht wenn Eli mein Hohepriester ist, wenn Jesus mein Hohepriester ist, der sich selbst hingegeben hat, der Diener aller war, wenn das stimmt, wenn das Wahrheit in meinem Leben ist, dann stehe ich auch in der Verantwortung, diese Liebe weiterzugeben. Dann stehe ich in der Verantwortung, selber Diener zu sein für diese Welt, um mich selber zu erniedrigen für meine Mitmenschen, für alle anderen, die in unserem Umfeld leben. Deswegen, es soll uns zur Freude zur Liebe Gottes antreiben, aber auf der anderen Seite auch zur Gottesfurcht, dass wir danach leben. Möge uns Gott segnen in diesem Nachdenken. Amen.